SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Und das heißt eine Stunde neue Bücher. Ich bin Theresa Hübner. Herzlich willkommen. Ein Gedicht, ein gutes zumindest, das ist ein kleines Wortkunstwerk voller Nuancen mit sprachlichen Bildern, die Emotionen wecken. Das zu übersetzen in eine andere Sprache, das ist nicht so leicht. Heute schauen wir in der Sendung mal genauer darauf mit einer Reportage vom Internationalen ÜbersetzerInnentreffen in Berlin. Außerdem geht es gleich um das neue Buch der US-amerikanischen Autorin Barbara Kingsolver, Die Unbehausten heißt es, und einen wirklich grandiosen Kurzgeschichtenband der irischen Autorin Louise Kennedy. Den empfehlen wir auch noch. Das alles bei Musik von Cameron Winter. Sein Album heißt Heavy Metal, ist aber eher ein Folk-Gospel-Piano-Gesamtkunstwerk mit einer Stimme, die definitiv nicht wie 22 klingt, aber so jung ist Cameron Winter tatsächlich.
I will keep breaking cups until my left hand looks wrong. Until my miracle drugs write the miracle song. I will keep rolling down until my best shirt rolls off. Until the conga line behind me is 1,000 chickens long. Like Brian Jones, I was born to swim towards a month ago. Towards the Rolling Stones, towards me and you. Swimming alone, and I will keep burning trash until the master comes around. And I would pound my masterpiece down flat between my hands if it meant I could only roll again. You gotta let me roll down. Hinkley's son, I was born to dance with a candy gun towards the president's ass, towards me and you, me and you.
Also, ich finde das Buch großartig. Du auch? Das hat mir mein SWR-Kulturkollege Christoph Schröder vor ein paar Tagen geschrieben. Und er meinte da, das Buch Das Ende der Welt ist eine Sackgasse von der irischen Autorin Louise Kennedy. Ja, und dieses Prädikat großartig, das muss Christoph natürlich genauer erklären. Hallo Christoph.
Hallo Theresa.
Christoph, ich kann schon mal verraten, du hast völlig recht. Das Buch ist extrem gut. Ich finde das auch. Das Ende der Welt ist eine Sackgasse von Louise Kennedy. Ist ja eine Kurzgeschichtensammlung. Die Geschichten spielen im ländlichen Irland. Die Heldinnen sind meist Frauen, so ganz unterschiedliche Typen. Es gibt aber trotzdem einen roten Faden.
Ja, man kann sagen, dass die Erzählungen fast durchgängig aus der Perspektive von Underdogs erzählt werden. Oder sagen wir von Unterprivilegierten, die in prekären Verhältnissen leben. Keineswegs nur deshalb, weil es Frauen sind, sondern es hat mit den Milieus zu tun. Es sind Menschen, die eine Last, einen biografischen Einschnitt, vielleicht auch ein Trauma mit sich herumtragen. Und was die Erzählung noch verbindet, finde ich jedenfalls, sie sind durchgehend spannend. Man ahnt immer, dass es da zu einem Ausbruch kommen könnte. Meistens passiert das nicht, aber ich hatte beim Lesen oft das Gefühl, ich laufe über Eis und ich höre es so leise knacken und ich weiß nicht, ob das Eis mich trägt.
Das ist ein sehr gutes Bild. Ich wollte jetzt sowas sagen wie, da liegt immer sowas in der Luft, aber das mit dem Eis, das genau das, das habe ich auch genauso auch empfunden beim Lesen. Ich finde ja, dass der Ton, der sich durchs Buch zieht, dass der schon in der ersten Geschichte gesetzt wird. Das ist die titelgebende Geschichte. Da geht es um eine Frau, die zu einer Wohnsiedlung fährt. Ein abgeranztes Neubauprojekt, was irgendwann mal so ein Prestigeprojekt war. Ihr Mann hat da viel, viel Geld rein investiert und jetzt ist aber der Mann weg. Seine Schulden hat er dagelassen und die Häuser, die rotten und verfallen vor sich hin und Sarah muss sich dem Ganzen stellen. Christoph, wir hören mal die ersten Sätze dieser Titelgeschichte.
Der Verfall wirkt geradezu schön. Die Häuser dunkel vor dem violetten Morgenhimmel. Gelbbraune Wasserlachen, die, wenn ein Auto um die letzte Kurve vor der Stadt bog, kurz aufglitzerten. Drinnen sah es noch schlimmer aus als draußen. Der Esel stand im Wohnzimmer, vor der Lücke im Kaminvorsprung, wo sich die mit Granit ausgekleidete Feuerstelle befunden hatte. Er war verängstigt. In seinen Augenwinkeln klebten Batzen Schlafdreck. Sarah wisperte, schmeichelte, flehte, breitete die Arme aus, um ihn in die Diele zu treiben. Der Esel scharrte mit den Hufen und klapperte mit den Zähnen, und gegen die Wand hinter ihm prasselte ein Strahl Scheiße. Sie würde die Nachbarn holen müssen.
Christoph, das war ein Auszug aus der ersten Geschichte. Wie würdest du diesen sehr speziellen Ton von Louise Kennedy beschreiben?
Ja, es ist eine sehr reduzierte, sehr karge und zugleich auch extrem komprimierte Sprache. Da steckt ja immer wahnsinnig viel drin. Das konnten wir gerade auch hören. Mich erinnern diese Erzählungen hin und wieder an Erzählungen von Peter Stamm. Und der ist ja nun wirklich auch ein Meister der Verdichtung. Und ich habe mich gefragt, wie macht sie das? Sie bringt uns zum einen sehr nah an ihre Figuren ran. Manche Erzählungen sind auch im Präsens geschrieben. Das hat dann noch mehr Unmittelbarkeit. Und das Tolle an diesem Buch ist, Louise Kennedy ist wahnsinnig handfest, so in ihren Beschreibungen, auch in der Beschreibung von Lebenswelten bis ins Detail hinein. Und trotzdem ist sie so verblüffend subtil und dezent in der Figurenzeichnung. Die Milieus, die Schauplätze stehen uns vor Augen und da platziert sie diese zumeist beschädigten Figuren hinein. Und das ist technisch ganz toll gemacht und völlig frei von jeglichem Klischee.
Wir haben uns ja in Vorbereitung auf unser Gespräch sehr fleißig über unsere Leseeindrücke ausgetauscht. Ich habe dir zum Beispiel geschrieben, dass ich oft dachte, oh, warum hat sie jetzt daraus keinen ganzen Roman gemacht? Also das wünscht man sich beim Lesen eigentlich, dass das weitergeht. Wobei man sagen muss, sie hat ja bereits einen Roman geschrieben, Übertretung. Der war sehr politisch. Der beschrieb die irischen gesellschaftlichen Realitäten der 1970er Jahre. Würdest du sagen, dass auch die Kurzgeschichten in Das Ende der Welt ist eine Sackgasse, dass die politisch sind?
Ja, würde ich unbedingt sagen, aber auf eine ganz andere Weise als der Roman. Der spielte ja in Belfast im Jahr 1975, da ist die Gewalt sozusagen naturgemäß im Spiel. In diesem Erzählungsband, finde ich, ist das unterschwelliger. Die Welt ist auch hier gewaltvoll durchaus und es sind auch natürlich strukturelle Gewaltmechanismen, die sie da sichtbar macht, auch im Hinblick darauf beispielsweise, da sind mehrere Erzählungen, wie weibliche Körper behandelt oder wie sie einfach auch nur angeschaut werden. Trotzdem ist das kein männerfeindliches Buch. Die ist einfach keine Schwarz-Weiß-Zeichnerin. Aber es ist sehr politisch, weil auch dieser irische Konflikt auch immer wieder angetippt wird. Da ist ein Mädchen, das in der Schule wegen ihres nordirischen Akzents gemobbt wird. Und da ist die Nachbarin aus England, die zugezogen ist und sagt, naja, da bin ich hier zumindest nicht die einzige Fremde. Also ich glaube, es ist ein eminent politisches Buch, das aber eben nicht mit großen Appellen und Bezichtigungen operiert, sondern auch eben in dieser politischen Ebene und in diesem Subtext wirklich ganz fein gearbeitet ist.
Louise Kennedy hat einen wirklich ungewöhnlichen Werdegang. Du hast es eben auch schon erwähnt, sie schreibt sehr handfest. Und dazu muss man wissen, sie kam ja wirklich recht spät überhaupt zum Schreiben. Sie hat vorher, ich sag mal, handfest gearbeitet. Sie war nämlich Köchin. Ein Handwerk, zwar durchaus eine Kunst, aber eben doch bodenständig. Glaubst du, dass ihre Erfahrungen als Köchin ihr beim Schreiben vielleicht sogar genutzt haben?
Ja, durchaus. Also man muss ja sagen, Louise Kennedy ist Jahrgang 1966. Dieser Erzählungsband ist im Jahr 2021 erschienen und ist ein Debüt. Und allein das ist ja eigentlich schon überhaupt nicht zu fassen. Und ich glaube, dass Kennedy dieser Kontakt zu dieser geerdeten Welt insgesamt einen Ausschnitt von Wirklichkeit mitgegeben hat, den sie nun authentisch darstellt. Und das hat, glaube ich, schon mit dieser Tätigkeit zu tun. Wir wissen ja nicht, wo sie gekocht hat. Ich weiß es jedenfalls nicht, ob es ein Pub war oder ein Gourmet-Restaurant. Ich würde eher auf Ersteres tippen. Aber das große Glück ist ja darüber hinaus, dass sie auch noch so verdammt gut schreiben kann und offensichtlich von Claudia Glenewinkel und Hans-Christian Oeser auch noch ganz ausgezeichnet übersetzt wird.
Also Christoph Schröder ist mindestens so begeistert wie ich von der Short-Story-Sammlung, der Kurzgeschichtensammlung Das Ende der Welt ist eine Sackgasse der irischen Autorin Louise Kennedy. Vielen Dank, Christoph.
Ich danke dir. Try as I may, I'm still fighting for you. Of rooms. Try.
hold your crazy ass against the wall. And my scared shitless way you came down to see my private sin.
Cameron Winter mit Try As I May im lesenswerten Magazin und von Louise Kennedys kraftvollen Kurzgeschichten, über die wir eben gesprochen haben, geht's jetzt in die USA zu einer der stärksten US-amerikanischen Erzählerinnen der Gegenwart, Barbara Kingsolver. Für Demon Copperhead bekam sie 2023 den Pulitzer-Preis. Jetzt erscheint der Vorgänger, Die Unbehausten auf Deutsch. Er entstand eigentlich als Reaktion auf die erste Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der USA, ist da 2018 erschienen. Tja, und heute ist Donald Trump ja wieder an der Macht. Barbara Kingsolvers Die Unbehausten bekommt dadurch eine ungeahnte Aktualität. Corinne Orlowski hat Die Unbehausten von Barbara Kingsolver gelesen und auch mit der Autorin sprechen können.
Unter jedem Dach ein Ach. Ja, im Haus der Familie von Villanox stapeln sich die Sorgen. Sie hat ihren Job als Journalistin verloren. Ihr Mann Janos hangelt sich als Dozent von Uni zu Uni. Opa Nick ist todkrank und ohne Krankenversicherung. Tochter Tick steht mit einem gebrochenen Herzen wieder vor der Tür. Und Sohn Seke ist völlig verzweifelt. Seine Frau hat sich gerade kurz nach der Geburt ihres gemeinsamen Kindes das Leben genommen. Ein schlecht bezahlter Brötchenverdiener und fünf, die von ihm abhängig sind. Und das auch noch in einem maroden Haus, das über ihnen einzustürzen droht.
Wie konnte es sein, dass zwei hart arbeitende Menschen, die im Leben alles richtig gemacht hatten, in ihren 50ern praktisch mittellos dastanden? Wir haben verloren, wofür wir gearbeitet haben, und ich fühle mich betrogen. Manchmal bin ich so wütend, dass ich aus der Haut fahren könnte. Ist es nicht einfach menschlich, immer etwas zu wollen?
150 Jahre zuvor, 1874, stürzt im gleichen Haus der Naturkundelehrer Thatcher Greenwood ins Bodenlose. Hier in Wineland, New Jersey, gerät er mit dem Gründer des Örtchens, Charles Landis, aneinander, einer christlichen Freidenkerkolonie, weil er der neuen Evolutionstheorie von Charles Darwin anhängt. Thatcher soll zum Schweigen gebracht werden. Zwei Zeitebenen. Ein Mensch sagt die Wahrheit und wird dafür geschmäht auf der einen Seite und zwei Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet und trotzdem in eine existenzielle Krise geraten sind, auf der anderen. Eine Frage: Was passiert, wenn sich alle Gewissheiten auflösen? Alles, woran man immer geglaubt hat, auf einmal anders ist. Davon erzählt Barbara Kingsolver in ihrem Roman Die Unbehausten.
I was interested in Paradigm Shift.
Ich habe mich für den Paradigmenwechsel interessiert. Wenn die alten Regeln, mit denen wir unsere Lebensprobleme gelöst haben, ausgehebelt werden. Wenn sich die Welt so drastisch zu verändern scheint, dass die Menschen ihre gesamte Denkweise ändern müssen, um die Probleme zu begreifen.
Und um begreifbar zu machen, dass die Welt immer wieder in existenzielle Umbrüche gerät, verwebt Kingsolver die zwei Zeitebenen miteinander. Die Verbindung ist das baufällige Haus, in dem ihre Protagonisten leben. Ein Scharnier und eindrückliche Metapher für eine Welt, die über ihren Köpfen zusammenzubrechen droht. Mit dieser Konstruktion geht Kingsolver ein erzählerisches Risiko ein. Immerhin liegen die Ebenen 150 Jahre auseinander. Doch sie beweist sich als geniale literarische Architektin. Der letzte Satz eines Kapitels ist die Überschrift des nächsten. Es entsteht eine Spiegelung, die einen Reflexionsraum eröffnet. Unser Körper, das soziale Gefüge, die Erde selbst, im Grunde, wie wir die Welt wahrnehmen, verändert sich ständig.
Ich denke, dass sich die Menschen unter bestimmten Umständen immer auf bestimmte Weise verhalten, egal wo wir uns in der Geschichte befinden.
Und da ich als Biologin ausgebildet wurde, schien es mir angemessen, auf Darwin zurückzukommen. Wir können uns heute nur schwer vorstellen, wie verwirrend es für Menschen gewesen sein muss, die immer geglaubt haben, dass Gott die Welt so geschaffen hat, wie sie ist. Und dass er den Menschen an die Spitze der Schöpfung gestellt hat, dass wir der Boss sind.
Darwin hat die Welt mit seiner Evolutionstheorie auf den Kopf gestellt. Heute ist diese Erkenntnis selbstverständlich.
Seit Anbeginn der Geschichte hatte sich wohl jeder Mensch ans Kopfende der Tafel gesetzt. Wenn nun die Tafel umgeworfen wurde, wenn Geschirr und Besteck klirrend zu Boden fielen und der Mensch seinen Platz verlor, war das, als würde der Himmel einstürzen. Thatcher hatte Darwin und seine Lehre noch nie in diesem bedrohlichen Licht betrachtet. Lehren Sie, die Beweise selbst zu sehen und sich nicht davor zu fürchten, im hellen Licht des Tages zu stehen, wie Sie mal gesagt haben, unbehaust.
Heute muss der Mensch durch den Klimawandel und die Einsicht, dass die Ressourcen der Erde endlich sind, die Welt anders begreifen lernen. Was bedeutet massive Einschränkungen im Konsumverhalten und folglich Raum für Demagogen, die einem versprechen, die alte Ordnung wiederherzustellen. So lässt Kingsolver auf der Gegenwartsebene einen Präsidentschaftskandidaten auftreten, der Donald Trump zum Verwechseln ähnlich sieht. Die Unbehausten ist eine Reaktion auf Trumps erste Wahl. Nun, nach der Corona-Pandemie, nachdem Russland seinen Angriffskrieg gestartet und Trump seine zweite Amtszeit angetreten hat, ist das Buch immer noch hochaktuell. Hat Barbara Kingsolver nicht das Gefühl, es wird alles immer schlimmer?
Ich glaube, dass es erst schlimmer werden muss, bevor es besser wird. Das denke ich immer wieder über mein Land. Denn wenn die Menschen in Bedrängnis sind, und das thematisiert der Roman, wollen sie sich nicht wirklich verändern. Sie machen sich keine Gedanken über die Zukunft. Dabei ist es doch so, dass die Menschen, gerade wenn sie in einer Krise stecken, wenn sie ihren Schutz verlieren, im wahrsten Sinne des Wortes oder psychologisch, dass sie dann lernen, kreativer zu denken und beginnen, Gemeinschaften zu bilden.
Unbehaust, unsheltered, ohne Schutz. So fühlen sich die Figuren dieses Romans. Und jede findet einen Weg, mit der Unsicherheit umzugehen. Das macht dieses Buch auch so spannend zu lesen. Für den Lehrer Thatcher bedeutet unbehaust zu sein auch Aufbruch, indem er es wagt, Darwins Theorien zu folgen. Ursprünglich sollte Darwin auch als Figur vorkommen, erzählt Kingsolver. Doch weil der Roman nur in Amerika spielen sollte, sucht sie nach einer anderen Figur und findet Darwins reale Kollegin Mary Treat, die mit ihm korrespondierte. Im Buch Thatchers Nachbarin. Sie forscht in ihrem Haus an Spinnen- und Venusfliegenfallen. Thatcher ist fasziniert.
Sie war eine goldene Entdeckung. Ich war so glücklich. Ich stieß auf ein Dokument, in dem sie erwähnt wird, und fand dieses Archiv mit all ihren Unterlagen in einem kleinen historischen Museum in Vineland, New Jersey. Als ich dort anrief, sagte die Kuratorin, ich habe auf ihren Anruf gewartet.
Auf der Gegenwartsebene gräbt Familienoberhaupt Willa Thatchers Geschichte aus, der in ihrem maroden Haus gelebt haben soll. Vielleicht wäre es zu retten, wenn es als historisch bedeutsames Nationaldenkmal eingestuft werden könnte. Und so stoßen die Geschichten im Laufe aneinander. Barbara Kingsolver verhandelt in ihrem großen, abwechslungsreichen und durch viele Dialoge ungemein lebendigen Roman die universalen Fragen im menschlichen Zusammenleben. Daran erinnert sie an den sozialkritischen Literaturnobelpreisträger John Steinbeck. Und auch wenn sie keine Antworten liefert und ihre Protagonisten kämpfen müssen, steckt in Die Unbehausten ein hoffnungsvoller, teilweise sogar humorvoller Ton. Das macht dieses Buch zu einer der erhellendsten und unterhaltsamsten Lektüren dieser Saison.
Corinne Orlowski über Die Unbehausten von Barbara Kingsolver, gerade ganz frisch bei DTV erschienen und kostet 26 Euro.
You're holding your gun upside down. You're holding your wild dogs to the ground. You're counting every peanut you throw away. They take my head, make it ring between your knees, and talk to the fire like a brother. And though we must lock the one door, the other, we're thinking the same thing. tired to steer. I am too tired to talk smart if you're just gonna dance. Too tired for these pants and too fat to disappear. Too tired to love that car on a string you send down to your gate. I'm too tired to taste your mud. And we may step on the one frog or the other, but we're thinking the same thing. Baby horses on my chest are trying to push me out to sea, and you're doing the same. How quickly we forget, we're thinking the same thing. You and me got born on the same day that everybody gets. And our pools are as big as a cornfield. They stroke our hair and kiss our heels. And we may go surfboarding on into the oven's bay. Let's go California on all fours with nothing, babe. Let's pony away from the land of long discussions, babe. You already know how I feel.
Das Lesenswert-Magazin in SWR Kultur mit Musik von Cameron Winter. Sein Album Heavy Metal ist voller schwebender, rätselhafter Texte. Im eben gehörten Lied zum Beispiel, da gibt es den Satz "Let's pony away from the land of long discussions, babe." Google übersetzt das mit "Lass uns vom Land der langen Diskussionen weggaloppieren, baby." Tja, poetische Texte von einer Sprache in die andere zu übersetzen, das ist eine Kunst für sich. Das gilt für die Texte von Cameron Winter, aber auch ganz allgemein für Lyrik. In Berlin haben sich jetzt Lyrikübersetzerinnen und Übersetzer auf der Tagung Universe getroffen und sich ausgetauscht. Und mit dabei war Lesenswert-Reporterin Nadine Kreuzzahler.
Okay, wir haben jetzt genau 4x5 Minuten. Also.
Ein Seminarraum im literarischen Kolloquium am Berliner Wannsee. Eine Gründerzeitvilla mit Fischgrätparkett und hohen Stuckdecken. Der Blick geht raus auf Bäume und Wasser. Im großen Oval um zusammengeschobene Tische herum sitzen die 13 Teilnehmenden von Unifers und die Kuratorin Aurélie Mora. Vier Teilnehmende sollen die anderen zu Beginn kurz und knapp ins eigene poetische Universum mitnehmen. An welchem Projekt arbeiten sie gerade? In welche Verse haben sie sich verliebt oder aber verbissen? Gulnoz Nabieva übersetzt aktuell die Lyrik des Dichters Thomas Brasch in ihre Muttersprache Usbekisch.
Diese Zeilen also haben mich so tief gerührt. Besonders das Gedicht Bleiben. Was ich habe, will ich nicht verlieren, aber wo ich bin, will ich nicht bleiben, aber die ich liebe, will ich nicht verlassen, aber die ich kenne, will ich nicht mehr sehen, aber wo ich lebe, da will ich nicht sterben, aber wo ich sterbe, da will ich nicht hin, bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin. Also ich musste unbedingt das übersetzen. Ayrılışın istemeyemem bağrımda, ama kol olmayemem bu haftada kolumda, ama.
Thomas Brasch ist was Besonderes für mich, weil ich auch ein bisschen, ja, ich habe schon von jung auf ein bisschen rebelliert. Zunächst mal in der Familie gegen meine Eltern, die mich zwangsheiraten wollten. Und dann auch gegen das System. Und das hat mein inneres Spannungsfeld sehr gut getroffen, gerade diese Lyrik.
Es stellt sich heraus, dass viele in der Runde das Gedicht von Thomas Brasch auch übersetzt haben. Ins Französische, ins Vietnamesische. Verse eröffnen ganze Universen in diesem Monat Juni. Unifers, der Name für dieses internationale Treffen von Lyrikübersetzerinnen und Übersetzern, ist Programm. Das Herzstück, die Übersetzungswerkstatt mit dem vielfach preisgekrönten in Berlin lebenden Dichter Nico Bleutke.
Das ist immer mit sehr intensiven Fragen verbunden, die bis in die kleinsten Klang- und Lautstrukturen hineinreichen. Und im glücklichsten Fall lernt man wirklich sehr viel über die eigenen Texte, weil man die natürlich auch nochmal aus anderen Perspektiven vor dem Hintergrund anderer Sprachvorstellungen dann selber aufgefaltet bekommt. Ne?
Nicht allein im berühmten stillen Kämmerlein über Texten brüten, sondern gemeinsam nach Lösungen suchen. Auf diese Weise werden auch neue Arbeitsformen ausprobiert. Daniela Alocca und Beatrice Occhini sind als Teil eines Kollektivs hier, das sie zu Hause in der Nähe von Neapel mit einer dritten Kollegin gegründet haben.
Das verkürzt nicht das Prozess. Nein, weil wir sprechen viel darüber oder streiten auch, ne? Aber man findet Fehler, die vielleicht alleine nie hätte gefunden.
So Daniela. Gerade arbeiten sie daran, Nico Bleutkes Gedichtband »Nachts leuchten die Schiffe« ins Italienische zu übertragen. Er komponiert hier Wasser- und Landschaftsbeobachtungen mit Kindheitserinnerungen, politischen Schwingungen und Bruchstücken anderer Dichterinnen, wie zum Beispiel Annette von Droste-Hülshoff, in Italien kaum übersetzt. Und das ist nur eine von vielen Herausforderungen, sagt Beatrice. Eine andere Schwierigkeit? Viele altmodische oder Dialektwörter, wie zum Beispiel kladdern.
Dieser Modergeruch beim Aufstemmen der Kästen, das Klatschen, Kladdern in den Gelenken. Also wir haben das übersetzt und wir haben gelesen, Rauschen vom Wasser, Scorrere, sehr, sehr gut, weil wir diese Kästen, Klatschen, Kladdern durch Sk, Sb, Sg übersetzt haben. Aber danach haben wir bemerkt, dass ganz am Ende des Gedichts, also viele Seiten später, gibt es ein seltsames Wort, das wir nie gehört hatten, und zwar Kladden.
Die Kladde, ein Heft für flüchtige Niederschriften. Das Wort Kladde steckt in Kladdern. Im Vers ist eine Metaebene versteckt, die Reflexion über den Vorgang des Schreibens an sich.
Und dann dachten wir, oh nein, wie machen wir das? Aber dann haben wir gedacht, vielleicht könnten wir mit Verschiebungen arbeiten. Was ist in einer Kladde enthalten? Normalerweise Geschreibsel. Nicht perfekt, aber immerhin.
Auch Klang und Rhythmus müssen angepasst, Schichten der Geschichte durchdrungen, Kultur und politische Bezugsräume mitgedacht und transportiert werden. Genau wie veränderte Gegenwarten. Die Auseinandersetzung mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, aber auch das Verhältnis zu Natur oder Genderfluidität sind Tendenzen, die Nico Bleutke in der aktuellen Lyrik beobachtet. Auch sein eigenes Schreiben habe sich verändert.
Dieses sozusagen, dass man wahnsinnig viele Brandherde hat, dadurch, dass auch Strukturen, mit denen man aufgewachsen ist, und sei es die Vorstellung von so etwas wie Demokratie, wirklich gefährdet sind und all das, was an Ideologien und Sprachvorstellungen auch dranhängt, ist man von alleine drin und überlegt, wie kann ein Schreiben aussehen, dass das im Gedicht auch tatsächlich zu fassen vermag.
Genug Gesprächsstoff für Nico Bleutke und die Lyrikübersetzerinnen und Übersetzer aus verschiedenen Sprachräumen. Es geht auch um Arbeitsbedingungen. Ohne Stipendien, Förderungen und Brotjobs geht es nicht. Manchmal, so Daniela und Beatrice, fragten sie sich schon, warum und wofür sie sich das alles eigentlich antun. Und doch.
Ich finde, das ist so eine Möglichkeit, eine tiefe Verhältnis zwischen Kulturen wirklich bilden. Ne? Das finde ich total wichtig.
Literatur zu übersetzen, es ist fast eine Übung für Anwesensein. Und mir persönlich ist es wichtig, gerade weil, genau wegen der politischen Situation überall. Und wenn ich übersetze, fühle ich mich in dem Moment.
I am full of heavy metals. I am a heavy metal man. I have work in the morning. I have two bags over each hand. I came up the stairs. I came to meet your cigarettes. You'd like to keep my salesman's teeth, wouldn't you, baby? But I'm on a pirate's crazy-eyed quest. the man. I take the train at dawn for him. I throw the horrible secret out. I bring the front door into the house. I came up here to freeze. I came up here to sleep in your infamous kitchen. You're holding out a baby's shoes, but I can't take them. I pray to a Paris maniac religion.
Lynn Ullmann, geboren 1966, ist Journalistin, erfolgreiche Schriftstellerin und die Tochter berühmter Eltern. Ihre Mutter ist Liv Ullmann, die norwegische Schauspielerin. Ihr Vater war der schwedische Filmemacher Ingmar Bergman. Lynn Ullmann verarbeitet ihr Leben, zum Beispiel die Beziehung zu ihrem berühmten Vater, literarisch. Jetzt ist ihr 7. Roman erschienen. In Mädchen 1983 geht es um ihre Beziehung als 16-Jährige zu einem viel älteren Mann. Aber eigentlich will Lynn Ullmann den eigenen Erinnerungen auf die Spur kommen. Julia Schröder stellt Mädchen 1983 vor.
Januar 1983, das Mädchen ist 16. Eigentlich ist es auf dem Sprung zur jungen Frau, hat schon einiges erlebt. Alkohol, Lügen, Sex, sich ausprobieren. Sie lebt in New York mit ihrer Mutter, einer berühmten norwegischen Schauspielerin. Ein angesagter Modefotograf, genannt A, hat sie nach Paris eingeladen, will sie für die Vogue fotografieren.
Ich bin 16 Jahre alt und lege meine verschränkten Arme auf den hohen Tisch vor mir. Lasse die Wange auf einem Arm ruhen und schaue in die Kamera. Auf dem Foto, das es nicht mehr gibt und an das sich außer mir wohl niemand erinnert, sieht man ein wenig von meinen nackten Schultern. Ich glaube, der Sinn des Fotos ist, Nacktheit anzudeuten und dass alles, was eine junge Frau tragen muss, wenn sie in die Welt hinaus will, ein paar lange Ohrringe ist.
Die Mutter des Mädchens hat das anders gesehen. Gegen deren Willen ist die 16-Jährige nach Paris gereist. Prompt erlebt sie einen verstörenden ersten Abend in den Kreisen der eifrig koksenden Modebohemen. Und prompt steht sie mitten in der Nacht in blauem Wollmantel, roter Mütze und geliehenem kurzen Kleidchen, frierend auf der Straße, weiß ihr Hotel nicht mehr, landet schließlich bei A. Und in seinem Bett. A ist 44. Eine simple Story, nicht bei Lynn Ullmann. In allen Romanen der norwegischen Autorin spielen Verschweigen, Vergessen und Erinnerung eine zentrale Rolle, die Dynamiken, denen sie unterworfen sind und die von ihnen ausgelöst werden. So ist es auch in ihrem neuen Buch, Mädchen 1983, ihrem zweiten offen autofiktionalen Roman nach dem Vorgänger Die Unruhigen. Ullmann geht es dieses Mal nicht um den Vater, den epochalen Filmemacher Ingmar Bergman und sein Abgleiten ins Vergessen, sondern um die eigenen weißen Flecken, um das eigene sich nicht mehr erinnern. Das macht die Sache offenkundig schwer.
Wann immer ich begonnen habe, an einem neuen Buch zu arbeiten, habe ich jedes Mal gedacht, dass es von der Fotografie handeln soll, die A. im Januar 1983 von mir machte. Ich habe über die Zeit schreiben wollen, bevor sie gemacht wurde, die Tage in Paris und die Zeit danach. Aber dann schrieb ich mich stattdessen in andere Geschichten hinein. Mir wird schlecht davon, an die Geschichte des Bildes zu denken. Es ist eine Scheißgeschichte, die ich 1001-mal aus 1001 Gründen verworfen habe.
Ullmann beginnt das Buch denn auch über einen Umweg, der vielleicht gar keiner ist, mit einer unsichtbaren Schattenschwester, einer Fantasie, die sie als Kind begleitete, die für viele Jahre verschwand und irgendwann plötzlich wieder aufgetaucht ist. Es läge nahe, dieses ungreifbare Wesen als Ausdruck eines traumatischen Übergriffs zu deuten und die schwere Depression der längst erwachsenen Erzählerin als Folge dieses Traumas, aber das wäre zu kurz gegriffen. Obwohl Lynn Ullmann ganz nüchtern Szenen schildert, in denen schmierige Typen blutjunge Models begutachten und begrapschen, vermeidet sie es, die Thematik auf einfache Begriffe wie Hashtag MeToo zu bringen. Vielmehr versucht sie, dem Mädchen, das sie war, auf die Spur zu kommen, dessen Erfahrungen plötzlich anders angeschaut zu werden, dessen Wunsch begehrenswert zu erscheinen, dessen Blick auf den im Schlaf erschlafften Körper des älteren Mannes, einen Blick der Selbstermächtigung. Dieser Ambivalenz entsprechend nähert sich die Erzählerin den Geschehnissen des Winters 1983 auf Umwegen. Über Spaziergänge mit der eigenen Tochter im Osloer Torshoff-Park, Telefonate mit der unterdessen hochbetagten Mutter in Massachusetts, Fotofunde in deren Sommerhaus am Meer, über die von Corona-Einsamkeit und Maskentragen geprägte Gegenwart des im Original 2021 erschienenen Buchs, über die leitmotivischen Farben Blau, Rot und Weiß, nach denen seine drei Teile benannt sind, und über die Auseinandersetzung mit dem eigenen Schreiben, die Paradoxie des Erzählens von etwas, das vergessen ist.
Jemand sagt, es sei Unsinn, mein voriges Buch einen Roman zu nennen, wenn er auf wirklichen Ereignissen basiere. Ich weiß nicht. Als ich ihn schrieb, beschäftigte mich am meisten, in welcher Reihenfolge ich die Ereignisse anordnen sollte. Sowohl diejenigen, an die ich mich erinnerte, als auch jene, die ich vergessen hatte und mir deshalb vorstellen musste. Es ist die Reihenfolge, die mich auch jetzt beschäftigt.
Mädchen 1983 erzählt die wesentlichen Augenblicke von damals in immer neuen Variationen der Blickrichtung, der Einzelheiten, der Dialogfetzen. Sie machen die Atmosphäre jener irren Jahre der Modeindustrie ebenso spürbar wie das Verhältnis zur Mutter, eine Verdrängungsvirtuosin auch sie. Lynn Ullmann spielt dabei buchstäblich mit ihrem Leben im literarischen Sinn. Im Roten Jeep etwa, mit dem im Vorgängerbuch der Vater über seine Färöerinsel zu brausen pflegte, wird das Mädchen nun vom Kurzzeitliebhaber A. durch Paris kutschiert. Die angeblich verloren gegangene Fotografie des Mädchens mit den langen Ohrringen vom Januar 1983 wiederum existiert. Sie zeigt tatsächlich die 16-jährige Lynn Ullmann und schmückt sogar das Cover des Buchs. Aber aufgenommen hat dieses Porträt nicht jener ältere Mann, sondern eine Frau. Die Fotografin Alban Navizi, in den 70ern selbst Model und Schauspielerin, was die Perspektive nochmals bricht. Mit allen Mitteln löst Lynn Ullmann das scheinbar so eindeutige in vieldeutige Situationen und Beobachtungen auf, zieht Fäden und Flicken heraus, die die Leserin selbst verknüpfen und vernähen kann und muss. Leicht ist das nicht zu haben, wie es so ist mit der Wiederkehr des Verdrängten, mit Erinnerungen, die sich nur in Bruchstücken einstellen und niemals ein abgeschlossenes Ganzes ergeben. Nicht umsonst hat Ullmann nach eigenen Angaben 25 Jahre gebraucht, bis sie dieses Buch schreiben konnte. Aber die Leseanstrengung lohnt sich. Wie schon Die Unruhigen macht Mädchen 1983 Lust auf Fortsetzung. Und tatsächlich hat Lynn Ullmann angekündigt, einen dritten Roman über Vergessen und sich Erinnern schreiben zu wollen. Ob und wann sie es tun wird, steht auf einem anderen Blatt.
Julia Schröder über Lynn Ullmanns Mädchen 1983. Das ist bei Penguin erschienen. Die Übersetzung aus dem Norwegischen ist von Paul Berf.
I don't know if I... ever gonna stop. Reminding myself everything is lying. By the door, wallet on the ground, bag of rubber bands. Thank you.
Der Schweizer Künstler Bela Rothenbühler hat ganz klar einen Hang zum Stabreim. Sein Theaterkollektiv Vetter, Vetter und Oma, Hommage, lasse ich mir ganz kurz setzen. Dieses Theaterkollektiv hat die Luzerner Kulturszene aufgemischt. Und jetzt hat Bela Rothenbühler einen Roman geschrieben. Der Titel, ganz klar, Stabreim, Polyphon pervers. Ursprünglich in Schweizerdeutsch verfasst, kann das Buch jetzt auch im hochdeutschen Raum gelesen werden, dank der Übersetzung von Uwe D. Thier. Und fürs Lesenswertmagazin gelesen hat es Alexander Wasner. Hier kommt sein Urteil über Polyphon pervers von Bela Rothenbühler.
Polyphon pervers. Das ist ein bisschen irrwitzig. Als Projekt, von dem erzählt wird, genauso wie als Buch, in dem erzählt wird. Ich habe das direkt gemerkt, schon auf den ersten Zeilen.
Man könnte easy sagen, das sei alles die Sabine gewesen. Wie die Sabine ja am Anfang noch der Kopf von Polyphon pervers gewesen ist. Oder allgemein, die Sabine ist genau so ein Mensch gewesen, von dem man gerne sagt, er wäre der Kopf von irgendwas. Oder das Hirn hinter was. Also, wenn man Fan von so markigen Metaphern ist.
Der Sound, Sie merken's, bleibt im Ohr. Eine irre verschwafelte und halbgenaue Erzählerstimme, die nie richtig festgelegt werden will. Mit ihrer unendlichen indirekten Rede und ihrem leichten Dauerspott erinnert sie an das Maul in den Krimis von Wolf Haas oder an einen, wie soll man's nennen, bekifften Thomas Bernhard. Die Handlung, ein Schelmen- und Hochstaplerroman, wie ich ihn lange nicht gelesen habe. Am Anfang stehen eine Unitheatergruppe in Luzern, ein Kiffer, ein etwas uninspirierter Regisseur und eine ehrgeizige Managerin.
Irgendwas müsse man ja machen, hat die Sabine gesagt. Irgendwas müsse man machen, sonst geht man kaputt. Und wenn man schon was mache, dann könne man es auch gleich gut machen, oder? Dann könne man auch gleich nach den Sternen greifen, hat Sabine gemeint.
Und ab da mischt die Truppe die bürgerliche Kulturszene der Schweiz auf. Polyphon pervers, Verein für Unterhaltung, so nennen sie sich. Denn um Kultur geht es eigentlich gar nicht. Kunst und Kultur sind in diesem Buch längst erledigte Fälle, werden von jedem beliebig verwässert, als gäbe es nur noch Volkskultur, Trinkkultur, Fankultur.
Da könne man nächtelang drüber streiten, was das überhaupt bedeutet, Kunst und so Wörter. Wo die PhilosophInnen schon seit paar tausend Jahren drüber streiten, was sie eigentlich bedeuten. Die solle man am besten gar nicht in den Mund nehmen, hat die Sabine gesagt.
Es nimmt Fahrt auf, als Sabine den Stammdealer der Truppe scheinbar als Dramaturg anstellt, nur damit der endlich legal in die Rentenversicherung einzahlen kann. Sein Drogengeld wird übers Theater gewaschen, wo eh keiner mitbekommt, wie viele Zuschauer kommen. Finden seine Kollegen auch super. Also hat das Theater bald ziemlich viele Dramaturgen. Die werden outgesourced und als Performance-Truppe unter dem sprechenden Namen Cashwasher durchs Land geschickt, wo sie dann bekifft vor Publikum Marvel-Superheldenfilme angucken. Und wirklich, mehr passiert am Anfang nicht. Aber ein paar Zuschauer finden sie damit natürlich und das gilt dann als Kunstperformance und ist steuerrechtlich nicht nachzuvollziehen. Als zweites ökonomisches Standbein stellt man Förderanträge. Kultursubventionen gibt es in der Schweiz wie in Deutschland natürlich für quasi jeden. Das ganze Buch dreht sich darum, wie man gut leben kann, indem man Kultur vortäuscht. Die Truppe kommt damit 3 Jahre lang durch, wird sogar wohlhabend, bis die Corona-Krise so reicht. Mehr an Handlung verrate ich nicht, obwohl es sehr viel mehr zu verraten gäbe, auch einen wirklich brillanten Showdown. Bela Rothenbühlers Roman Polyphon pervers hat übrigens in seiner ursprünglichen schweizerdeutschen Fassung 2025 den Schweizer Literaturpreis gewonnen. Beim SRF hat er mal Passagen eingelesen und die klingen so.
Mir hat sie eigentlich schon von weitem gesehen. Eine Frau, etwa im Alter von Shanti und Sabine, hat 3 grosse schwarze Ballons auf der Stirne und auf der Hand balanciert.
Könnte sein, dass der Roman so auch lustig ist, aber davon merkte Deutschland halt keiner was. Deswegen hat es Uwe D. Thier ins Hochdeutsche übersetzt oder übertragen. Die Mundartherkunft hat aber die Handlung geprägt. Es ist ein Heimatroman geblieben. Nur halt in einer ziemlich schrägen Szene. Die Botschaft dieses Buchs ist so böse, dass man sie schon wieder gut finden muss. Das, was wir unter Kultur verstehen, ist kaputt. Ein System, ein Selbstbedienungsladen für die, die geschickt Anträge formulieren können. Gleichzeitig gibt es eine Dialektik. Die ziemlich skrupellose Ausnutzung des Systems produziert nun aber in diesem Buch und vielleicht auch im echten Leben echtes Theater. Es kommen immer mehr Leute, die sich für die frechen und unbekümmerten Performances der Cashwasher interessieren. Es muss ja kein Geld verdient werden, sondern hier ist die Kunst endlich frei. Irgendwann gibt es im Buch eine Performance, die heißt Raubkunst. Und die Cashwasher klauen ein Kunstwerk aus einem Museum und schicken es vor laufenden Kameras in den Benin.
Der Kunstraub ist großartig geworden,
heißt es banal. Und spätestens da ist die Kultursimulation als Simulation gescheitert und zur richtigen Kunst geworden. Was soll ein Theaterstück auch anderes sein als die Simulation von Welt, als eine Scheinwelt, in der man herumspielen kann? Beim Dadaisten Walter Serner. In seinem grandiosen Handbrevier für Hochstapler, der sogenannten letzten Lockerung, heißt es:
Die Welt will betrogen sein, gewiss. Sie wird sogar ernstlich böse, wenn du es nicht tust.
Kunst ist Hochstapelei und umgekehrt. Genau das erzählt Bela Rothenbühler traumhaft sicher. Und jetzt mal abgesehen davon. Das Buch ist so schön in grün, pink und weiß gestaltet, dass ich zum ersten Mal im Leben im Umschlag nachgeschaut habe, wer den wohl gestaltet hat. Und da steht Guerilla-Grafik. Das passt zum Inhalt.
Alexander Wasner empfiehlt Polyphon pervers von Bela Rothenbühler. Ein angenehm durchgeknallter Roman, erschienen im Verlag Der gesunde Menschenversand. Klar, wo sonst? Und nach dem Titel Love Takes Miles von Cameron Winter machen wir im lesenswerten Magazin noch Urlaub vom Patriarchat. Love will come when you get enough under your arms. Oh, mama. Love will come. Love will make you fit it all. They'll take you by your pants and swing you over its head and kick you back and forth. Watching the bells, watching the lights. What I want is far away. Talk to the moon, flatten her down. Make her watch the wind all night. She can't wait. Seit Jahrhunderten kämpfen Frauen weltweit für Gleichberechtigung. Doch patriarchale Strukturen, die sind oft tief verwurzelt und schwer zu überwinden. Wie wär's mal mit einer Pause von der männlich dominierten Gesellschaft? Urlaub vom Patriarchat heißt das Buch der Journalistin Friederike Oertel. Sie reist darin nach Mexiko in eines der letzten Matriarchate der Welt, nach Ruchitan. Doch stimmt das mit der Frauenherrschaft wirklich? Judith Reibold hat Urlaub vom Patriarchat gelesen.
Ein Matri, was soll das sein? Hakt sie nach und sieht mich fragend an. Ein Matriarchat, sage ich. Sie runzelt die Stirn und überlegt kurz. Dann zieht sie die Schultern hoch. Tut mir leid, ich weiß nicht, was das sein soll.
Die Reaktion der jungen Verkäuferin aus Uchitan irritiert die deutsche Journalistin Friederike Oertel. Denn angeblich ist die 100.000 Einwohnerstadt im Süden Mexikos eines der letzten Matriarchate. Genau deshalb ist Oertel hierher gekommen. Sie will wissen, wie ein Leben jenseits patriarchaler Strukturen aussehen kann und den Alltag in Uchitan erleben. Sie wohnt dort bei einer Gastfamilie und spricht mit Männern, Frauen und Mushe. Mushe, das sind Angehörige des dritten Geschlechts, seit jeher fester Bestandteil der indigenen Gesellschaft Uchitans. Vor Diskriminierung sind Mushe trotzdem nicht geschützt und auch sonst ist nicht alles rosig im Matriarchat.
Es wäre zynisch zu behaupten, in Juchitán würden Frauen den öffentlichen Raum dominieren. Nachts allein unterwegs zu sein, kann für Frauen lebensgefährlich sein. Kommunale Institutionen wie das Rathaus werden von Männern beherrscht. Und die ersten Wochen in Juchitán haben mir gezeigt, Haushalt ist Frauensache.
Juchitán ist also weder ein queeres Paradies noch eine Femitopia. Aber tatsächlich gibt es mehr öffentliche Bereiche, die weiblich dominiert sind, als zum Beispiel in Deutschland. In Juchitán bestimmen Frauen den regionalen Handel und die Finanzgeschäfte. So hat Oertel auf dem Markt erstmals das Gefühl, am richtigen Ort für ihre Recherchen angekommen zu sein.
Je näher wir dem Markt kommen, desto dichter werden Menschenmenge und Geräuschpegel. Frauen auf Lastenrädern fahren an uns vorbei in Richtung Zentrum. Andere kehren mit Einkaufstaschen voller Eier, Avocados und Wurst zurück. Es sind fast nur Frauen unterwegs. Das muss er sein, denke ich. Der Ort, an dem die Frauen das Sagen haben.
Ein wichtiger Faktor für die Wirtschaft in Juchitán sind auch die täglichen Feste. Organisiert werden sie von ausschließlich weiblich besetzten Komitees. Hier also gehört den Frauen die Bühne.
Auf der Tanzfläche raffen Frauen und Musche ihre Röcke und beginnen eine Art langsamen Walzer zu tanzen. Aufrecht und mit ernster Miene drehen sie sich im Kreis und umeinander. Mit jeder Minute, die vergeht, wird der Rhythmus der Musik schneller. Das hier ist unser Auftritt, sagt die Frau. Ich streiche mir über den samtenen Stoff meiner Enagua. In einem Rock kann man tanzen, Berge besteigen, rennen. Der Wickelrock macht jede Gewichtsschwankung mit. Er will weder Körperform noch Körpermaße bestimmen. Ich finde, das passt zu diesem Ort, an dem Körperfülle ein Statussymbol ist, ein Zeichen von Wohlstand. Die Philosophin Stefanie Graul sieht in der machtvollen Besetzung des realen Körperraumes auch eine Form von Empowerment.
Geschickt verknüpft Oertel ihren Reisebericht mit theoretischen Hintergründen und allgemeinen Erkenntnissen zum Thema Frausein. Auch auf ihre eigene Biografie nimmt die Autorin Bezug.
Seit ich denken kann, habe ich versucht, in der Öffentlichkeit möglichst wenig Raum einzunehmen. Ich habe meinen Körper geschrumpft, wie so viele Frauen, die ich kenne. Es waren die frühen Nullerjahre und ich ein Teenager auf der Suche nach mir selbst. Ich wollte schön sein und in dieser Welt bedeutete das vor allem dünn sein.
Erstaunlich offen erzählt Friederike Oertel von ihrer überwundenen Essstörung, von kritischen Momenten in Partnerschaften und Familiendiskussionen. Doch es handelt sich nicht um ihre persönliche Vergangenheitsbewältigung. Die intimen Einblicke zeigen, wie sehr sich Geschlechterrollenbilder auf das Leben eines einzelnen Menschen auswirken können. Oertel verbindet ihren Praxisbericht mit historischen Rückblenden, ordnet wissenschaftliche Erkenntnisse kritisch ein und vergleicht auffallend wertfrei Kulturen aus aller Welt. So spannend die Einblicke in vergangene Epochen und fremde Kulturen sind, so überflüssig scheinen die Passagen zu den gesellschaftlichen Diskussionen in Deutschland, etwa über die ungleiche Verteilung von Care-Arbeit. Denn hier arbeitet sich die Autorin an altbekannten Statistiken und Argumenten ab. Urlaub vom Patriarchat ist keine seichte Urlaubslektüre, sondern eine inspirierende Einladung, die eigenen Vorstellungen von Geschlecht, Macht und Zusammenleben zu überdenken. Friederike Oertel gelingt es, die Lesenden für die Vielschichtigkeit sozialer Ordnungen zu sensibilisieren. Sie widerlegt romantisierende Vorstellungen und zeigt, wie komplex die Realität jenseits einfacher Zuschreibungen ist.
Und das war das Lesenswert-Magazin für heute. Sie hören hier nach den Nachrichten gleich den dritten Teil des Hörspiels Die Causa Jeanne d'Arc nach Akten und Protokollen aus den Jahren 1431 und 1456 vom Prozess gegen Jeanne d'Arc. Mein Name ist Theresa Hübner, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und natürlich viel Spaß beim Lesen. Massacre. Nausicaa, Nausicaa.